Horchamoin, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Du siehst glücklich aus nach diesem Wochenende, vornehmlich nach diesem Samstag vermutlich.
So ist es. Samstag konnte ich noch nicht sprechen am späten Abend, aber war genauso glücklich, wie ich es immer noch bin. Ein 3:0 hat geradezu Euphorie geweckt. Im Stadion war es wie wenn Hoffenheim deutscher Meister werden würde. Da wäre die Stimmung um kein Deut besser als nach diesem 3:0 des Tabellenletzten. Wahnsinn.
Es war perfekt angerichtet. Ich habe es wieder einmal nur auf Sky Go auch noch, also auf meinem Tablet gesehen. Aber bestes Wetter, Sonnenschein, ideale Bedingungen. Dann am Anfang, ging, also es war jetzt, ich will nicht sagen Not gegen Elend, habe ich gedacht, aber es war jetzt nicht.
Es war eine gute Zweitligapartie.
Eine gute Zweitligapartie.
In der die bessere Mannschaft sich durchgesetzt hat. Das bestätigt ja alles, was wir über den Club immer hier sagen. Ein Top-Zweitligateam und wir haben den schlechteren Zweitligisten besiegt. Der hat dooferweise in der ersten Liga so viele Punkte, dass er nicht mehr absteigen wird. Bei uns wird's eng, aber allein die Aussage, bei uns wird's eng, ist ja eine, die hätte man nach dem Wochenende vielleicht nicht mehr sagen können, hätte der Club verloren gegen Augsburg.
Du hast ja letzte Woche den Club letztendlich schon absteigen lassen. Ich habe ja prognostiziert, es wird alles gut und wir haben, glaube ich, eine tierisch geile Wette laufen. Also wenn du die verlierst,
so ist es.
Ja, das wird alles richtig gut. Ich freue mich auf den nächsten Samstag Stuttgart vor der stolz geschwellten Brust der Klubberer und es wird natürlich ein knapper, hart umkämpfter 2:1 Erfolg.
Mindestens, aber nur wenn einer von unseren drei Torschützen ein Eigentor schießt. Die treffen nämlich alle wieder. Ishak Pereira Löwen.
Ja, genau. Wir können ja vielleicht, kommen wir auf den Fußball nochmal zurück, weil wir dürfen immer nicht zu viel über Fußball reden, weil wir eigentlich so die Themen, was ist in Bayern los, was ist in unserer Region?
Ja, das war doch bayerisch, los. Nürnberg gegen Augsburg.
Okay, das war bayerisch-schwäbisch sogar, ja. Also nee, fränkisch-schwäbisch, ja. Also gut,
aber
haben wir alles richtig gemacht. Die politische Komponente bei dem Spiel war,
dass Markus Söder nicht im Stadion war, den habe ich direkt nach dem Spiel zufälligerweise getroffen und habe ihn gefragt, na, waren Sie im Stadion, Herr Ministerpräsident? Und er sagte nein, aber, und das finde ich geradezu anständig von ihm, er hat sich vor dem Spiel am Rande des Europaparteitags der CSU geweigert, sich mit Augsburg-Fans fotografieren zu lassen.
Also, dann Ehre, wem Ehre gebührt, alles richtig gemacht.
Absolut, also. Guter Mann.
Guter Mann, wobei seine CSU, Europawahlparteitag in Nürnberg, war sicherlich schönes Aufgeschau, wieder zum ersten Mal gemeinsames Programm von CDU und CSU zur Europawahl. Aber ein bisschen kühler Wind weht der CSU im Moment in Bayern, in Nürnberg, Entschuldigung, um die Nasenspitze, und zwar am Gewerbemuseumsplatz. Da muss man unseren Podcast-Hörern vielleicht mal erklären, um was es da genau geht.
Ja, der weht eigentlich nicht nur der CSU, fast allen etablierten Kräften in dieser Stadt, inklusive des Oberbürgermeisters, um die Ohren, dieser kühle Wind. Der CSU vielleicht deshalb besonders, weil in diesem oder an diesem Gewerbemuseumsplatz eine wunderschöne Immobilie steht, allgemein bekannt als Bildungszentrum der Stadt, und dort logiert seit geraumer Zeit eine kleine Außenstelle des Gesundheitsministeriums des Freistaats Bayern. Die haben so ein halbes Stockwerk gemietet. Die wollen aber ganz tatsächlich nach Nürnberg umsiedeln, bräuchten dann 300 Arbeitsplätze. Und da wäre es ihnen wohl recht, dieses Gebäude insgesamt belegen zu dürfen, in dem, weil es ja eben das Bildungszentrum der Stadt Nürnberg ist, Hunderte, Tausende wahrscheinlich von Bildungs-Volkshochschulkursen im Jahr stattfinden. Und die Nürnberger, die Nürnbergerinnen haben ihre liebe Freude dran, in dieses Gebäude zu gehen, weil das eben der Bürgerstandort für Erwachsenenbildung ist. Und jetzt dachten sich die Ministeriellen und die Stadtspitze, man muss da beide mit ins Boot nehmen, passt doch wunderbar. Wir als Ministerium gehen da rein und ihr als Stadtspitze sagt ja. Im Februar hat eine Referentenrunde der Stadt, das höchste Gremium jenseits des Stadtrats, getagt. Und unter Anleitung des Oberbürgermeisters Ulrich Mali haben diese Referenten einstimmig wohlgemerkt zugestimmt, dass die Stadt Nürnberg ihren noch sehr lange laufenden Mietvertrag zugunsten des Gesundheitsministeriums quasi links liegen lässt, das Ministerium in die Räume reinlässt und fürs Bildungszentrum neue Räume irgendwo in der Stadt, vielleicht an der Fürther Straße, auf AEG sucht. Und der Protest war groß. Ein Shitstorm ist ein harmloses Wörtchen.
Das kann man so sagen. Auch hier bei den Nürnberger Nachrichten und auf nordbayern.de ist es richtig rund gegangen. Im Ministerium selbst, habe ich gehört, war man not amused über die Berichterstattung der Nürnberger Nachrichten.
Ich finde die ein Lehrstück für guten Lokaljournalismus. Ich schreibe ein Newsletter alle 2 Wochen im Wechsel mit meinem Kollegen Alexander Junkuns. Und diesen Freitag, zur Freude des Ministeriums, wird dort stehen, wie stolz ich auf die Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten bin, die geradezu mustergültig das getan hat, wofür wir da sind. Sie hat sozusagen den Bürgern nachgespürt, nachgefühlt und hat in dem Fall viel Anlass, die Mächtigen zu kritisieren.
Wie ist das Thema überhaupt aufgekommen? Also es gab ja keine offizielle Pressemitteilung, dass man jetzt sagt, wir Ministerium, wir schmeißen jetzt hier mal das BZ
raus. Nee, das heimlich, still und leise. Also das ist insgesamt eine sehr bizarre Geschichte, hat unsere Lokalredaktion davon Wind bekommen. Und der Redakteur, der es erfahren hat, hat dann unmittelbar danach noch mit dem Oberbürgermeister telefoniert, der die Entscheidung, was soll er auch anderes machen, so bestätigt hat. Am Tag danach ging sozusagen die Berichterstattung in der Tageszeitung los und seither ist es ein Thema, das die Menschen dann doch fesselt. Inzwischen ist ja auch die Causa geklärt, das ist das Schöne an der Angelegenheit. Das Ministerium wird wohl nicht in diesen Räumen bleiben, weil, das ist extrem bemerkenswert, die Vorsitzenden der großen Stadtratsfraktionen im Nürnberger Rathaus dieses Thema auf die Tagesordnung des Stadtrates hieven wollen mit einem einzigen Ziel, die einmütige Entscheidung der Referentenriege und des Oberbürgermeisters zu kippen. Und wenn man so will, man kann da viel hineininterpretieren, ohne falsch zu liegen, ist es das erste klar sichtbare Indiz, dass OB Ulrich Mahly am Ende seiner Amtszeit das ist, was viele andere am Ende ihrer Amtszeit sind, eine lame duck.
Ja, wobei ich jetzt mal sagen muss, dass dieses Thema, als das Ministerium das mal die ersten Räume dort bezogen hat, dass doch eigentlich schon relativ schnell klar war, dass das ja nur der Anfang ist, dass man mehr Räume braucht. Es sind auch immer mehr Büros dazugekommen. Man hat auch im Übrigen gerne den vom Presseclub den wunderschönen Saal auch immer wieder
gerne. Den Marmorsaal, genau.
Ich meine, es gibt ja gute Gründe. Das ist schon ein repräsentatives Gebäude, klar, das man da hat.
Wobei ich dir da widerspreche. Es war, also wurde zumindest nie klar kommuniziert. Es hieß, das ist ein Anfang fürs Gesundheitsministerium und die Räume sind schön, aber reichen natürlich von der Anzahl her nicht aus. Also es hat, glaube ich, tatsächlich niemand oder zumindest wenige haben vermutet, dass das Aus des Bildungszentrums bedeuten kann. Ich bin da ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, wie unsensibel die Stadtspitze, Referenten und Oberbürgermeister da reagiert haben. Es gab wohl eine Diskussion über das Thema in der Referentenrunde, wie im Nachhinein zu vernehmen war, da sitzt ja niemand mit drin, außer den Referenten und den Bürger- und Oberbürgermeistern dieser Stadt, und gab wohl eine wirklich hörbare Gegenstimme, aber nochmal, im Abstimmungsverhalten hat sich das dann nicht wiedergespiegelt.
Ich nehme jetzt mal, macht wieder den Advocabo Diaboli, indem ich eine Stimme oder Stimmen von unseren Usern auch ein bisschen aufnehme aus dem nordbayern.de Portal. Ja, es ist, glaube ich, bei den Leserbriefschreibern ist die Stimmung einhellig, die Empörung ist groß. Bei den Onlinern gibt es auch welche, die sagen, ja, das ist ja wieder typisch Nürnberg und Nürnberger, wenn sie nicht was zu maulen haben. Jetzt kommt schon dieses Ministerium, man soll ja dankbar sein, das bringt Geld in die Stadt, das bringt hochrangige Beamten in die Stadt. Und was macht man? Man legt sich sofort mit dem Ministerium und damit auch mit der Ministerin und mit dem Ministerpräsidenten an. Also diese Undankbarkeit der Nürnberger, die ist schier mit Händen zu greifen, ist deren Meinung, nicht meine Meinung.
Ich spreche jetzt mal aus meiner Echokammer und Filterblase, da heißt's, ja, was wäre denn das für ein Signal gewesen, wenn man diesen Ministerialbeamten, die sich früh in ICE setzen und abends wieder zurückfahren, auch noch eine der schönsten, repräsentativsten Immobilien der Stadt serviert hätte. Die können doch auch gut und gern woanders hingehen. Also da gibt's verschiedene Meinungen. Ich kann alle nachvollziehen. Ich würde ehrlich gesagt den schwarzen Peter in dem Fall auch ganz bewusst weg vom Gesundheitsministerium lenken. Ich glaube nicht, dass man dort der Meinung war, ja, das ist ein Selbstläufer. Klar, wären die da gern geblieben, kann ich verstehen, wenn Melanie Hummel gesagt haben sollte, taugt uns, gefällt uns. Nur die Entscheidung nochmal war eine, die diese Stadtspitze getroffen hat. Die Stadtspitze, die gewählt ist von den Menschen, die in die Kurse des Bildungszentrums gehen. Und da wundert mich es dann doch sehr, dass eine gewisse Entfremdung zwischen dem Bürgerwillen und der Stadtspitze, die ist immer wieder anzutreffen, ist auch jetzt ein sehr pauschaler Vorwurf, ich weiß, aber dass er bei dem Thema passiert, finde ich sehr überraschend. Also ich bin jetzt wirklich kein Hellseher, aber dass da Pfeffer drin steckt, das, wenn einer vorher mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, weil die Leute natürlich viel verbinden mit ihrem Bildungszentrum. Das ist der Zugang, da ist die Stadtbibliothek, da ist das BZ, das ist vom Bahnhof aus wunderbar zu erreichen. Das ist rollstuhlgerecht, barrierefrei ausgebaut, tralala, das stimmt einfach alles. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, auch das ist ein Faktor, den man nicht unterschlagen darf. Und ja, ohne Not das wegzunehmen, würde ich als sehr gewagt erachten. Hat sich jetzt ja auch gezeigt, dass das ein sehr gewagtes Vorhaben war.
Und du bist dir sicher, das ist vom Tisch sozusagen?
Hundertprozentig sicher. Also man muss sich das mal vorstellen, Thorsten Brehm, der OB-Kandidat der SPD, stand auf, er ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Nürnberger Stadtrat und hat gesagt, dieses Thema werden wir so nicht stehen lassen. Und es wäre natürlich spannend, und bei der SPD ist ja nichts auszuschließen, wenn die SPD-Stadtratsfraktion jetzt gegen ihren OB-Kandidaten stimmt, aber ich glaube, im Moment ist die Geschlossenheit noch so groß, dass man das nicht tun wird. Die CSU will es auch kippen, die Stadtrats-CSU, die Grünen auch. Also da ist eine breite Allianz, glaube ich, im Stadtrat vorhanden. Es wird eine interessante Sitzung, weil natürlich da das Minenspiel der Referentenriege, man muss sich das im Stadtrat so vorstellen, ist ein bisschen wie im Parlament. Es ist kein Parlament, ich weiß, aber es schaut ein bisschen so aus. Da sitzen so im Halbrund die Stadträte und vorne ist die Referentenriege, in der Mitte die Oberbürgermeister und Bürgermeister. Ich bin gespannt, wie deren Gesichtsausdruck bei dieser Abstimmung sein wird.
Aus der Referentenregion, auch vom OB, hat man bislang nicht sehr viel gehört zu dem Thema.
Also ich gar nichts.
Schon beredtes Schweigen. Spricht das für dich dafür, dass man sich dessen bewusst ist, dass man hier so richtig daneben gelangt hat?
Naja, also ich habe dann, also es ist ja irgendwie unser Job, dann doch was zu hören. Irgendwie war es ein Thema in dieser Referentenrunde, das habe ich gehört. Und irgendwie ist es dann doch relativ einmütig weggewischt worden, dass man jetzt nichts sagt. Öffentlich sagt ja keiner was dazu. Von den Referenten und von der Stadtspitze ist beredtes Schweigen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gut, wir warten ab. Du schickst am Freitag einen neuen Chefredakteurs-Newsletter raus. Vielleicht steht auch noch ein bisschen was Neues drin. Aber der Kaas ist gegessen, wie vielleicht das der Oberbayer jetzt in dem Fall schon sagen würde.
Würde ich behaupten.
Und dann schauen wir halt mal, wo das Gesundheitsministerium seinen neuen Platz finden wird. Das Gebäude gehört ja der Nürnberger Versicherung.
Genau.
Das ist vielleicht noch so als Information.
Die Stadt ist
Mieter. Kein städtisches Gebäude.
Nein.
Genau. Also die behalten einen Mieter, denen wäre es wahrscheinlich sowieso egal.
Es gibt wunderschöne Immobilien in Nürnberg und mir ist nicht bang um das Gesundheitsministerium.
Also da der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten auch im Immobilienmarkt sehr bewandert ist, falls Sie nicht weiter wissen, dann eine Mail an dich. Und
absolut, ich würde da Empfehlungen geben. Also mir fällt da viel ein. Also wird gerade ziemlich viel gebaut, in der Marienstraße beispielsweise. Entlang der Bahnhofstraße wird munter gebaut. Also es gibt ganz, ganz viele Ausweichmöglichkeiten. Und vielleicht muss es ja gar nicht bahnhofsnah sein. Vielleicht wird der ein oder andere Ministerialbeamte ja doch sesshaft im schönen Nürnberg.
Was ja noch mehr zu wünschen wäre.
Genau.
Also wir heißen weiterhin das Gesundheitsministerium natürlich willkommen
unbedingt
in Nürnberg. Und wie wir gehört haben, es kann auch gar nichts dafür. Also
nein.
Wir bedauern, wenn die Mitarbeiter im Gesundheitsministerium sich jetzt hier auf den Schlips getreten fühlen. Das war nicht sozusagen nicht das, was dahinter gesteckt ist, aber die Information muss ja an die Bürger
raus. Ja, die muss raus.
Diese Geheimhaltung hat der Stadt bzw. dem Oberbürgermeister und seinen Referenten definitiv nicht gut getan. Ja, das war Nürnberg. Ich habe ein bisschen was aus Bad Windsheim beizutragen.
Du hast prominenten Besuch in Bad Windsheim gehabt.
Ich habe zwar leider keine Zeit hinzugehen, aber unsere Lokalzeitung hat ausführlich darüber berichtet, wenn schon einmal der stellvertretende Ministerpräsident.
Bekannteste Apfelsafttrinker Bayerns.
Ah, okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Dann hätte er bei uns den Einheimischen dann trinken können. Also
wer Hubert Aiwanger trifft, muss ihn nach Apfelsaft fragen. Und er muss das Wort wiederholen und dann weiß man, warum er so berühmt ist dafür.
Okay. Den Scherz kannte ich jetzt wirklich noch nicht, aber okay, merke ich mir, wenn er, falls er nochmal irgendwann nach Bad Windsheim kommt oder wir uns in Nürnberg über den. Genau. Aber wahrscheinlich wird er nur säuerlich die Miene verziehen, wenn ich.
Das kann sein mittlerweile.
Ja, aber er hat den wegweisenden Satz gesagt: Wir müssen alles bedienen, ohne das andere zu lassen.
Das ist die Programmatik der Freien Wähler in einen Satz gebündelt. Dafür bewundere ich, meine es wirklich so, ich bewundere diese Partei, die genau das tut, es jedem recht machen zu wollen, ohne irgendjemand weh zu tun. Das finde ich ein sagenhaft ambitioniertes Programm und das reicht ja dazu, in diesem Freistaat so ungefähr an der 10%-Schwelle zu schrammen und Hut ab, wenn man das durchbringt. Das ist Aiwangers Verdienst, dafür gebührt ihm großes Lob.
Ja, also so Dinge wie ein sparsamer Diesel wäre auf jeden Fall deutlich besser als ein E-Auto, also weil das wird ja dann wiederum von Kohlekraftwerken gespeist. Also die Vereinfachung der Dinge, das ist wirklich beeindruckend.
Aiwanger bringt es auf den Punkt, ob das vor dem Punkt dann immer so richtig ist, sei dahingestellt, aber er selbst kann jeden noch so komplexen Sachverhalt wirklich gut und rasch zusammenfassen. Dafür steht er und ja, dafür mögen ihn die Menschen. Auch in Bad Windsheim ist ja im Prinzip sein Kerngebiet, der ländliche Raum. Ich weiß nicht, wie stark sind die Freien Wähler bei euch im Stadtrat?
Ja, sind auch relativ stark. Also im Moment jetzt die zweitstärkste Fraktion. Haben
vor der SPD nehme ich an.
Vor der SPD, aber das war lange Zeit nicht so. Also wir haben uns ja ein bisschen selbst zerlegt beim letzten Wahlkampf. Aber sie hatten 12 Jahre lang den Bürgermeister gestellt relativ starke Fraktion und schon immer auch der CSU auf den Fersen. Zum großen Ärgernis natürlich der CSU. Die CSU hat wirklich massive Probleme gehabt, so richtig mal die Mehrheitsfraktion zu werden, sind sie jetzt zum ersten Mal in dieser Periode.
Ja, das sieht man. Also
ist nie so richtig gelungen, weil die FEG so stark war und ihnen auch in vielen Themen wirklich das Wasser abgegraben hat, sehr, sehr bürgernah, wie man so schön sagt.
Genau.
Oftmals einfach die Dinge getan, wo man geglaubt hat, dass einfach die Mehrheit der Bürger das positiv findet. Ob das jetzt immer sinnvoll war,
das ist ja,
sich dann häufig gar nicht.
Wir haben ja vorhin schon mal über den Bürgerwillen diskutiert beim Bildungszentrum Nürnberg. Da ist er aus meiner Sicht eindeutig, die Menschen wollen dort bleiben. Und diesen Bürgerwillen, das ist eine große Gabe der Freien Wähler, den zu antizipieren, den aufzunehmen und den nach Möglichkeit wirklich umzusetzen. Da sind sie gut, da sind sie stark. Da gehen sie auch sehr kleinteilig runter und lassen manche große Leitlinie links liegen. Und sie machen das, muss man ja immer sagen, den Vorwurf gibt es ja, wirklich am Rande des Populismus. Sie kratzen dann immer noch die Kurve und sind eben nicht zu vergleichen mit populistischen Parteien. Also ich finde, da ist schon noch ein Unterschied. Die Freien Wähler sind ein Player und die werden einer in unserer politischen Landschaft bleiben. Außer Söder gelingt sie in dieser Legislaturperiode wirklich durch Umarmung klein zu machen.
Mir kommt es immer ein bisschen vor, die kommen dann in Schleudern. Ich gebe dir vollkommen recht. Also gerade in diesen kleingliedrigen Kommunalparlamenten, da funktioniert es auch gut, weil man sehr pragmatisch denkt. Aber wenn du dann die großen Linien trotzdem ja mitmachen musst, also ich nehme mal das Beispiel Windkraft oder auch Photovoltaik, dann richtet man sich ein bisschen dann vornehmlich nach dem Bürgerwillen vor Ort. Also wird die großflächige Solaranlage von den Bürgern durchaus positiv gesehen oder gibt es einen Widerstand dagegen? Wie schaut es beim Windrad aus? Wenn der Widerstand aus der Bevölkerung zu groß wird, dann schlägt man sich auf die Seite der Windkraftgegner.
Naja.
Aber wir haben ja trotzdem die großen Themen. Der Strom, wenn er im Norden produziert wird, muss irgendwie nach Bayern kommen. Also muss ich irgendwie durch Landstriche diesen Strom transportieren. Da wird es dann schwieriger für die Freien Wähler. Oder wie jetzt bei den Poldern an der Donau, wo ich dann sozusagen mal das große Ganze im Blick behalten muss. Und dann kann ich eben nicht mehr nur für die Stadt sprechen oder für den einen Landkreis.
Das ist richtig, aber Sie haben halt trotzdem bei vielen Themen die Nase vorn. Straßenausbau, Beitragssatzung. Bevor das Wort andere Parteienvertreter aussprechen konnten, haben die Freien Wähler die Tragweite der Thematik erkannt. Das brennt den Bürgern auf den Nägeln. Das spüren die Menschen, die davon betroffen waren und gewesen wären, in ihrem Geldbeutel. da haben die Freien Wähler angesetzt. Ich nehme die Kita-Gebühren in Bayern. Ich bin selbst Papa eines Kindergartenkindes und ja, natürlich freue ich mich über die 100 Euro monatliche Entlastung, die dann, sofern das gelingen sollte, irgendwann auch mal rückwirkend ausbezahlt wird. Aber da bin ich jetzt jemand, der das eher gelassen sieht. Den Beschluss gibt's ja und soweit reicht mein Vertrauen dann doch in die Staatsregierung, dass sie diesen Worten auch Taten lassen folgen wird. Auch das eine klassische Klientelpolitik der Freien Wähler. Damit spricht man zunächst mal die Eltern an, logischerweise positiv konnotiert. Ob es denn tatsächlich sinnvoller gewesen wäre, da kann man natürlich drüber streiten, wie es die SPD jetzt über ihre Bildungs- und Nachwuchsexperten im Landtag anspricht, das Geld eher in die Träger zu stecken, um sozusagen die Betreuungsschlüssel zu verändern, den Kita-Leitungen. Das fordern, glaube ich, die Grünen, mehr Freiraum zu geben für Elterngespräche und so weiter. Ja, da kann man drüber reden, aber wenn man es jetzt von der politischen Wirksamkeit her betrachtet, ist das ein Treffer, den die Freien Wähler gelandet haben. Das andere ist das Übliche. Wir debattieren, reden, gründen einen Arbeitskreis und am Ende kommt vielleicht was raus. Die Freien Wähler sind, die haben das Gespür, rasch zu entscheiden, sodass es die Menschen auch spüren und das finde ich toll.
Es kommt halt direkt bei den Leuten an, also die 100 Euro sind halt 100 Euro, die spüre ich im Geldbeutel. Ich glaube, wenn der Betreuungsschlüssel sich im Kindergarten ändert, dann ist das für den Kindergarten an sich gut, das ist auch für die Kinder natürlich gut, aber das ist nichts, was ich am Geldbeutel spüre und das ist ja das, was seit vielen Jahren auch schon in der Bevölkerung immer wieder beklagt wird. Es bleibt immer weniger netto vom Brutto.
Genau.
Die Menschen haben das Gefühl, es wird ihnen immer mehr eigentlich weggenommen und die Leistungen des Staates steigen nicht im gleichen Maße, sondern wir diskutieren über marode Schulen, die Digitalisierung in den Schulen geht nicht voran, Kindergärten, Pflege, Riesenthema.
Genau. Ich mag gar nicht dran denken, als sechsfacher Papa, was hätten mir die Freien Wähler erspart, wenn sie schon länger an der Macht wären und sozusagen bevor ich mein erstes Kind in den Kindergarten gebracht hätte, diese 100 Euro mir ausbezahlt. Ein Mittelklassewagen, glaube ich.
Du schreibst gerade dein Aufnahmeformular.
Es gibt noch ein paar ideologische Sachen, die uns trennen, den Hubert Aiwanger und
aber
mich.
Aber du bist käuflich sozusagen.
Ja, sobald, so ist der Wähler.
Sobald das Geld im Beutel springt, in dem Fall in dem eigenen, nicht aus dem Beutel springt, dann die Seele.
Gerät man ins Grübeln, kann ich nicht leugnen. Du natürlich als Sozialdemokrat bist aufrecht bis zum Ende.
Ja. Und ohne Kinder ist es natürlich, ich sage jetzt mal, ja, bloß weil du Kinder in die Welt gesetzt hast, verdammt nochmal, und das soll es jetzt wert sein, dass du ständig irgendwelche Erleichterungen bekommst? Ja,
der Unterschied zwischen dir und mir ist, du bist Millionär, ich wäre es, wenn ich keine 6 Kinder gehabt hätte, weil jedes Kind ja mit einem, ich glaube, rein Mittelhaus gleichgesetzt wird.
Ja, genau, also das sind natürlich Dinge, die bleiben in deiner Echokammer kleben, ne? Bei uns ist es dann eher so der Steuersatz, der sich ständig erhöht. Keinerlei Vergünstigungen für irgendetwas. Kriegt man ja als Kinderreicher nicht irgendwo wahrscheinlich schon kostenlosen Freibadeintritt?
Ja, schön wär's. Kommt alles. Mein Fehler war, nach 6 Kindern aufzuhören. Ab 8 ist, glaube ich, der Bundespräsident Pate. Und da wäre es doch dann interessant geworden, wenn Herr Steinmeier persönlich mal zum Kaffeeklatsch vorbeikommt. Aber ob er das macht, weiß ich nicht.
Also ich will jetzt deine Frau Johanna nicht erschrecken, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ich habe fertig, hat schon mal jemand gesagt.
Ah, okay. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Jetzt sind wir ganz weit abgedriftet, bei den Kindern gelandet.
Ja, genau, bei denen.
Wie kommen wir jetzt zurück? Zurück in die Stadt, zurück aufs Land?
Vielleicht müssen wir gar nicht zurück.
Müssen wir gar nicht, wir bleiben im familiären Umfeld.
Kindlicher Freude und beim FCN, da können wir
Ich wusste, dass du nochmal den Bogen schlagen musst. Mönchengladbach entlässt übrigens, habe ich gerade vorhin gelesen, Dieter Hecking zum Saisonende.
Sehr gut, dann haben wir einen Aufbautrainer für die zweite Liga.
Ja, weil letzte Woche der Kulturhauptstadtmanager gesagt hat, Borussia Mönchengladbach wird 2025 deutscher Meister, wollen wir schon nochmal in Erinnerung
rufen. Da mischen wir auch mit.
Sind wir jetzt auch dabei und wie gesagt, also wenn man Trainer entlässt, ist man nicht auf dem aller, was ist entlassen? Ich gestehe, noch gar nicht so genau nachgeschaut, was eigentlich der Grund ist, aber.
Das ist erstaunlich, weil Dieter Hecking war doch ein sehr erfolgreicher Trainer, aber ich verstehe davon momentan ehrlich gesagt wirklich zu wenig, weil ich mich nur auf einen Verein fokussiere.
Naja, gut,
und auf den DFB-Präsidenten, dessen Rücktritt ich außerordentlich begrüße.
Ja, es war gestern Abend, konnte ich das in der Tagesschau ein bisschen sehen. Also eigentlich Mensch zum Fremdschämen dann.
Der Herr Grindel, ja.
War Wahnsinn, aber auf die Fragen, die halt dann kommen. Und ich glaube, das sind ja die Journalisten noch nicht mal böse, sondern das sind noch ganz legitime Fragen, die wir stellen müssen. Also die Reaktion ist schon wirklich atemberaubend.
Also das ist Wahnsinn, wie jemand mit, also wenn man den Posten DFB-Präsident macht, braucht man wirklich wenig Fertigkeiten. Eine ist, glaube ich, die einigermaßen anständig in der Öffentlichkeit dazustehen, wenn man irgendwas gefragt wird. Und das hat er definitiv nicht. Und naja, einer von vielen Gründen, warum er gut beraten war, zurückzutreten. Der andere ist die Mentalität, ich sack mal ein, was da einzusacken ist.
Und hast du schon eine These, wer jetzt kommt? Weil gestern war zu unter anderem Philipp Lahm natürlich sofort im Gespräch. Er hat es dann als Aprilscherz bezeichnet.
Ich glaube, dass es erstmals in der Geschichte des DFB ein Trio geben wird.
Ein Trio, okay.
Boateng.
Meinst Uli Hoeneß ist schon eifrig dabei im Hintergrund zusammenzuschrauben, die Ex-Nationalspieler, der Racheakt.
Müller, Hummels und die erste Amtsanhandlung wird dann eine Trainerentlassung sein. Nee, keine Ahnung, wer auf den Job, also scharf sind da bestimmt viele drauf, aber ich würde mir halt mal wünschen, das war ja so, ohne jetzt einem der Präsidenten zu nahe zu treten, aber ein Großformatiger war die letzten Male ja nicht dabei. Und es ist ja irgendwie doch ein Job, der ist nicht so ganz ohne, hat eine hohe Außenwirkung. Und vielleicht findet man ja mal jemand, der das mit Engagement macht, der es nicht nötig hat. Also wenn du und ich so ein Honorar einstreichen würden, wie es Grindel getan hat, das würde ich nur verstehen, weil es für uns unheimlich viel Kohle ist. Aber für so jemand, der so einen Job hat, mein Gott, da kann man es doch einmal liegen lassen und sagen, es gibt sowas wie einen Kodex, an den halte ich mich jetzt mal. Und so einen Menschen würde ich mir wünschen, quasi einen anständigen Ex-Profi, der für Werte und Haltung steht. Und gut, vielleicht ist es dann tatsächlich Philipp Lahm, der ist zumindest bisher in dieser Richtung nicht durch unangenehme Begleiterscheinungen aufgefallen. Wäre toll. Und er ist ja, glaube ich, sowas wie der Botschafter der Europameisterschaft.
Genau. Diese Rolle hat er schon übernommen.
Bewerbung, die, glaube ich, 2024, 2026 stattfinden soll. Also für den wäre es doch was.
Ja, aber hat der DFB, wir sind wirklich jetzt ganz, ganz weit fernab der Heimat, aber der
Lothar DFB Matthäus könnten wir doch noch nennen, um wieder heimatnah zu werden.
Lothar Matthäus hat gestern Abend sogar, also es war ein glasklarer Satz mit einem ganz dezenten Fränkisch, sowas geht überhaupt nicht. Also ich war.
Aber es war nicht die Frage, willst du DFB-Präsident werden?
Nein, die Frage ist ihm noch nicht gestellt worden.
Dann würde er anders antworten.
Vielleicht hat er darauf gehofft, dass im Nachgang zu der Frage, was er von Grindels Verhalten hält, oder wenn das stimmen sollte mit dem Geld, wie er das sieht, hat er klare Ansage gemacht und hat wahrscheinlich gehofft, dass danach die Frage kommt, sehen Sie sich imstande, diese Posten
zu. Das wäre doch.
Wäre natürlich auch, es wäre halt auch, genau. Ja, Philipp Lahm, schauen wir mal. Also die Frage für mich ist eher, was hat der DFB überhaupt wirklich noch zu sagen? Also letztendlich bestimmen doch die Vereine, also unsere zwei, drei große Vereine bestimmen doch die Fußballpolitik letztendlich. Also
Uli Hoeneß
hat mehr zu sagen definitiv als ein Grindel jemals zu sagen.
Klar, der DFB hat immer dann was zu sagen, wenn er tatsächlich Erfolge zu bieten hat. Ich glaube, der Titel Fußballweltmeister, das ist schon auch immer der das Höchste ist, was es im Weltfußball gibt, noch vor Champions League Sieg und vor allen anderen Sachen. Insofern ist fürs Renommee eines Fußballlandes, einer Fußballnation, wie Deutschland ja unzweifelhaft eine ist, und funktionierender Fußballverband nicht unwichtig, dass die Gleichgewichte oder dass es ein Ungleichgewicht gibt zur deutschen Fußballliga und zu den dort wirklich mächtigen Leuten, die auch das nötige Kleingeld haben oder darüber verfügen, ist klar. Aber das macht's ja deswegen nicht besser, wenn der DFB auf Menschen an seiner Spitze setzt, die nicht nur nichts zu sagen haben, sondern auch ansonsten versagen. Also insofern wäre es schön, wenn man die Position gut besetzt, um eben den Uli Hoeneßen der Republik ein Gleichgewicht entgegenzusetzen.
Und dafür ist es natürlich auch extrem wichtig, dass der ruhmreiche 1. FC Nürnberg weiterhin in der Bundesliga
spielt. Unbedingt. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist auf jeden Fall wichtig.
Und nach dem nächsten Samstag wissen wir wieder mehr. Ich vermute nur noch einen Punkt Abstand auf den Relegationsplatz.
Und dann muss das Bruderduell gegen Schalke, darauf folgende Heimspiel sozusagen.
Man kann ja nicht gerade sagen, dass Schalke
gewonnen werden.
Einen Lauf hätte.
Nein.
Also alles spricht für den Club.
Alles. Da gehe ich auch nicht ins Stadion gegen Schalke, weil da freuen sich alle über jedes Tor. Und ich bin der Einzige, der sich nicht freut über Tore von Schalke.
In diesem Sinne, euch alle noch eine wunderschöne Woche. Samstag nicht vergessen, 15.30 Uhr, glaube ich, klassische Fußballzeit. An den Endgeräten dabei sein oder nach Stuttgart fahren.
Matthias ist in Österreich dann und betrinkt sich, wie ich gehört habe, auf einer Bildungsreise.
Genau, an den schönen Traunsee, ein Wirtshausfestival. Ich bin sehr gespannt.
Wir werden nächste Woche darüber sprechen.
Auf jeden Fall, in diesem Sinne, schöne Woche, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.